begrüße Sie im Herbst dieses Jahres am Allerheiligen Sonntag, im Monat, der den Volkstrauertag, den Totensonntag, aber auch den ersten Advent beinhaltet. In jedem Jahr seit 1984 begehen viele Münsteraner Bürger einen besonderen Gedenktag. Die Flucht und Vertreibung Deutscher aus den deutschen Ostgebieten und aus Ost-, Mittel-, Ost- und Südosteuropa während und nach Ende des Zweiten Weltkrieges von 1945 bis 1950 umfasst Flucht, Vertreibung und die erzwungene Auswanderung großer Teile der dort ansässigen deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen. Sie betraf 12 bis 14 Millionen Deutsche in den Ostgebieten des Deutschen Reiches. Auf der Potsdamer Konferenz 1945 wurden die neuen Staatsgrenzen in Ost-Mitteleuropa von den Alliierten der Form nach erst vorläufig festgeschrieben, als die deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße polnischer und sowjetischer Verwaltung unterstellt wurden. Von einer endgültigen Übergabe an die Sowjetunion, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Friedensregelung, ist explizit nur für die Stadt Königsberg und das anliegende Gebiet die Rede. Laut Protokoll erklären die Regierungen der USA und Großbritanniens bei einer kommenden Friedenskonferenz den sowjetischen Anspruch auf das Gebiet um Königsberg unterstützen zu wollen, während eine derartige Erklärung zugunsten Polens nicht dokumentiert ist. Anmerkung dabei: Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag. Das war also die Situation, in der die deutschen Flüchtlinge im Westen nach Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat nicht nur heimatlos, sondern auch mittellos, nur mit dem, was sie auf dem Leib trugen, in Westdeutschland ankamen. Und dann passierte etwas, was kein Mensch in jener sorgenvollen, entbehrungsreichen Nachkriegszeit zu denken gewagt hätte. 30 beherzte Männer, alle vertrieben aus ihrer ostdeutschen Heimat, waren sich einig in der Überzeugung, dass es so eine katastrophale Situation für die Menschen nie wieder geben dürfe. Sie setzten sich zusammen und berieten und kamen zu dem Entschluss: Die Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert. So kam es zum Grundgesetz der deutschen Heimatvertriebenen, der Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die vor 70 Jahren vor dem zerstörten Schloss in Bad Cannstatt bei Stuttgart von einem unbekannten Vertriebenen verlesen wurde und die in diesem Jahr am 5. August im Kurpark am Katermahnmal in Anwesenheit der Ministerpräsidenten der Bundesländer feierlich in Erinnerung gebracht wurde. Doch nun zurück nach Münster. Auch in Münster wird in jedem Jahr dieses einmaligen Ereignisses feierlich im historischen Rathaus gedacht. In diesem Jahr aus aktuellem Anlass coronamäßig in abgespeckter Form. In der Rüstkammer, reduzierte Zahl der Gäste, keine Volkstanzgruppe, aber mit dem Ehepaar Kollock, dem langjährigen Leiter-Ehepaar der Sudetendeutschen Volkstanzgruppe, und mit der bewährten Akkordeonbegleitung von Alexandra Ridder, die Verhalten die bekannten ostdeutschen Heimatlieder spielte, von denen der Festredner Josef Rickfelder meinte, nirgendwo anders würde er die schönen alten Volkslieder hören. Der vormalige Polizeibeamte und Landtagsabgeordnete Nordrhein-Westfalen sprach zum Thema 70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Hören wir einmal rein.
Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Leschinow, lieber Stefan, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Einladung und dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. In der Vergangenheit bin ich schon einige Male hier bei der Feier der Heimatvertriebenen zu Gast gewesen und es war für mich immer eine sehr beeindruckende Veranstaltung, wie intensiv Sie sich dabei auch mit Ihrer Heimat und Ihrer Herkunft auseinandergesetzt und beschäftigt haben. Ganz besonders haben mich, der nun hier als Westfale in Westfalen im Münsterland groß geworden ist, Ihre Volkstänze und Ihre Heimatlieder berührt, die man sonst in unserer Gesellschaft auch nirgendwo zu hören bekommt. Eigentlich hätten wir den heutigen Tag vor 14 Tagen feiern müssen, aber wie Sie alle wissen, die Stichwahl, die Kommunalwahlen, die Demokratie, in der wir heute leben dürfen, des Oberbürgermeisters dieser Stadt sorgte dafür, dass der Tag der Heimat heute gefeiert wird. Und zu dieser Feier gehört, dass sie gemeinsam ihre Erinnerungen, Schicksale und Erfahrungen teilen. Sie teilen das Gedenken an die alte Heimat, an verlorene Menschen, an die Opfer aus ihren Familien. Wir alle aber teilen die Zuversicht, dass dieser Teil unserer Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Dies alles ist Teil unserer Kultur, genauso wie der grenzüberschreitende Austausch mit den Menschen, die in den Heimatgebieten leben. Ja, richtig, gefeiert wird heute und dazu haben Sie allen Grund. Denn mit dem diesjährigen Tag der Heimat feiern Sie auch 70 Jahre Charta der Heimatvertriebenen. Ich komme im weiteren Verlauf nochmal darauf zurück. Aber wir haben noch wesentlich mehr Grund zu feiern. Stefan Leschniok hat es eben gesagt, mit dem Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie vertrieben. Aber als großes Ganzes stand doch dahinter, dass es Frieden war. Der Krieg war zu Ende und insofern dürfen wir heute 75 Jahre Frieden in unserem Land feiern, was wir eigentlich in der Geschichte, in der zurückliegenden Geschichte hier in Deutschland, in Mitteleuropa nie in einem solchen langen Zeitraum genießen durften. Und ein weiteres historisches Ereignis dürfen wir heute feiern, in diesem Jahr feiern, 30 Jahre Wiedervereinigung. Das Trennen der deutschen Lande, ein Ergebnis nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem, so meine ich, Deutschland als Ganzes, zusammen mit der ehemaligen DDR, heute Gesamtdeutschland, 30 Jahre Wiedervereinigung in Frieden. Ich glaube, das ist auch ein Grund, den wir feiern dürfen. Sie werden das im Einzelfall an der einen oder anderen Stelle etwas trauriger sehen, was ich durchaus verstehen kann. Dazu gehört ja auch, dass der endgültige Verzicht auf die deutschen Ostgebiete im 2+4-Vertrag festgelegt wurde und damit eben auch klar und deutlich wurde, dass dieses Land nicht mehr zu Deutschland gehört. Aber lassen Sie mich es auch ganz deutlich sagen. Ich glaube, diese beiden letztgenannten Jubiläen, 75 Jahre Frieden und 30 Jahre Wiedervereinigung, wären nicht möglich gewesen ohne die Charta der Heimatvertriebenen. Deswegen möchte ich Ihnen nicht nur gratulieren, wie man das zu Jubiläen tut, sondern mich bei Ihnen und allen Deutschen, die durch die unsägliche Nazizeit und dem daraus entstandenen Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben, bedanken. In der Vorbereitung auf diese Rede stieß ich auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Ich möchte gerne einen Schnitt daraus zitieren. Zwei Frauen stehen vor Ota Detaks Haus und wollen etwas von ihm. Ihr Deutsch versteht er nicht, aber er weiß, dass hier in seinem Haus früher einmal Deutsche gewohnt haben. Da gibt es noch ein altes Mathebuch, Zeugnisse und ein Schreibheft, alles auf Deutsch. Detak lebt und arbeitet in Prag. Er kommt nur ab und zu am Wochenende hier nach Srini, in dieses kleine Dorf im Erzgebirge, das früher einmal Boxgrün hieß. Nun steht er also vor zwei Frauen und die wollen, so stellt sich heraus, Erde. Erde für ein Grab in Deutschland. Eine der beiden Frauen wurde hier in Detaks Haus geboren. Auch die andere, ihre Schwägerin, hat sudetendeutsche Wurzeln. Sie gehört zu einer Gruppe Deutscher, die jedes Jahr durch Tschechien wandert. Fast 35 Jahre ist es die Begegnung von Detaks Haus nun her. Und die Deutschen kommen noch heute nach Tschechien und schauen sich die Landschaft an und besuchen ihre Geburtsorte. Die Orte, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen mussten.
Josef Rickfelder hat als Münsteraner sich in die Mentalität und das Heimweh der Vertriebenen genau einfühlen können. Er sprach weiter:
Die Erinnerung an die Heimat bleibt ein Leben lang. Nicht umsonst gibt es heute in der Bundesregierung und auch im Land Nordrhein-Westfalen ein Heimatministerium. Direkt nach Kriegsende begann die Vertreibung als Vergeltung für die Verbrechen der Nazis. Die dabei vorgekommenen Misshandlungen und Verbrechen an den Menschen und deren Grausamkeit sind für die heutige Gesellschaft kaum nachvollziehbar. Durch die Nazis wurden schreckliche Verbrechen begangen und sie waren für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Und auch wenn wir uns in unserer deutschen Gesellschaft bei der Aufarbeitung unserer Vergangenheit darauf besonders konzentrieren, dürfen wir einen weiteren Teil des Ganzen nicht übersehen. Und in diesem Fall meine ich das erduldete Leid der Heimatvertriebenen. Außer den Heimatvertriebenen erinnert sich kaum jemand in der heutigen Gesellschaft an die Leistung, die schon 5 Jahre nach Kriegsende mit der Charta der deutschen Heimatvertriebenen erbracht wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen diese Charta viel besser als ich. Aber lassen Sie mich aus Anlass der heutigen Feier aus dieser Charta zitieren. Die Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Die Heimatvertriebenen unterstützen alles, was auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist. Die Heimatvertriebenen helfen durch harte und unermüdliche Arbeit beim Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Ich glaube, dass die auch in der Charta genannten Forderungen, auf die ich jetzt verzichte, sie alle aufzuzählen, alle erfüllt sind. Die Integration der Heimatvertriebenen in ihre jeweiligen Gebiete in Deutschland ist zum Wohle und zum Nutzen Deutschlands, heute darf man sogar mit Stolz sagen, Gesamtdeutschlands gelungen. Vielleicht sollte man in einer Zeit, in der wir wieder von einer zu leistenden Integration in unsere deutsche Gesellschaft reden, daran erinnern, dass in der Vergangenheit mit der Charta der Heimatvertriebenen das sehr gut gelungen ist. Für die heutige Zeit können wir aus diesen Erfahrungen ableiten, wie wichtig Zusammenhalt ist, wie wichtig es aber auch ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich integrieren wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie waren und sind Vorbilder für gelungene Integration, für menschliche Größe im Verzicht auf Rache und Vergeltung. Gerade in der heutigen Zeit würden wir uns diese Eigenschaften bei dem Miteinander in unserer Gesellschaft sehr freuen und es würde uns, glaube ich, auch allen viel helfen. Insoweit können wir selbst 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung noch von Ihnen lernen. Vielen Dank.
stark im Sturm der Zeit. Vertrau der Ehrlichkeit und glaub an ein Gefühl, das dir ganz tief im Innern bleibt. Solang dein Herz noch schlägt, geh weiter deinen Weg. Genieß den Augenblick, schau nicht zurück. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont. Davon geträumt, du schaffst das schon allein und mit der Zeit gelernt, jeder der lebt, braucht einen Freund. Und heute sind alle hier und eins ist garantiert, das Beste auf der Welt liegt noch vor dir. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont. Alles Liebe, alles Gute wünsch ich dir für alle Zeit. Auf die Sehnsucht. Solang's dich gibt, gelebt, gekämpft, geliebt. Der Sturm der Zeit, er hat dich nie besiegt. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont.
Die Vorsitzende Roswitha Möller hatte in ihrer Begrüßung dem neu wiedergewählten Oberbürgermeister Markus Lewe gratuliert und sich dafür bedankt, dass der Bund der Vertriebenen seit Jahren im historischen Rathaus die Räumlichkeiten für die Gedenkfeier zum Tag der Heimat nutzen darf, und bat den ebenfalls wiedergewählten Ratsherrn Stefan Leschniok, dem alten und neuen Oberbürgermeister, Gesundheit und Wohlergehen sowie weiterhin eine glückliche Hand in seinen Amtsgeschäften zu wünschen. Markus Lewe hatte nach dem anstrengenden Wahlkampf und den beginnenden Ferien um eine Auszeit gebeten. Hören wir Stefan Leschniok in seinen Grußworten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Roswitha, lieber Josef Rickfelder, liebe Frau Gericke, lieber Richard Halberstadt als früherer oder immer noch Ratskollege von mir, Es ist alte und gute Tradition, dass der Tag der Heimat jedes Jahr hier bei uns in Münster im Rathaus, früher im Rathausfestsaal, jetzt hier in der Rüstkammer begangen wird. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es allen Widrigkeiten zum Trotz heute gelungen ist, trotz Corona, diesen Tag der Heimat im Jahr 2020 hier im Rathaus trotzdem stattfinden zu lassen. Und ich glaube, liebe Roswitha, da gebührt dir ein besonders großes Dank, dass du es trotzdem geschafft hast. Du hast es in deiner Begrüßungsrede ja dargestellt, dass du es trotzdem geschafft hast, das heute auf die Beine zu stellen. Und es wäre wirklich sehr, 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 sehr schade gewesen, wenn ausgerechnet wegen dieses, ich sag's mal deutlich, wegen dieses bescheuerten Virus, wenn wir es nicht hinbekommen hätten, hier heute den Tag der Heimat hier in Münster durchführen zu können. Also nochmal auch von meiner Seite vielen Dank, liebe Roswitha, dass das geklappt hat. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen als Ratsherr der Stadt Münster im Namen unseres Oberbürgermeisters Markus Lewe, im Namen des gesamten Rates der Stadt Münster, im Namen der Verwaltung. Markus Lewe ist heute verhindert, er wäre sonst sicher gerne gekommen. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, ich hatte ja auch das Vergnügen, einen langen Wahlkampf führen zu dürfen. Bei uns in Hiltrup ist das noch ein bisschen einfacher als stadtweit, da wählt man noch richtig. Aber in der Stadt ist es dann doch ein bisschen schwieriger gewesen und aus meiner Sicht, ich denke, hier werden auch Vertreter anderer politischer Meinungen sein, aber aus meiner Sicht ist es dann am Ende doch gut gewesen, dass, wenn auch knapp, Markus Lewe erneut hier zum Oberbürgermeister der Stadt Münster gewählt worden ist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er sich jetzt auch mal ein bisschen ausruhen muss, nach dem wirklich sehr kräftezehrenden Wahlkampf. Und von daher bitte ich ihn jetzt heute hier zu entschuldigen. Aber ich hatte es schon gesagt, es ist gute und alte Tradition, hier den Tag der Heimat hier durchzuführen. Und wir haben ja in diesem Jahr auch einige Jahrestage zu begehen. 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein, wenn man so will, positives Ereignis, aber eben für die Vertriebenen eben nicht nur positives Ereignis, weil damit auch verbunden sind letztlich 75 Jahre Beginn von Flucht und Vertreibung. Das muss man natürlich auch so deutlich betonen. Gleichzeitig heute auch das Motto des diesjährigen Tages der Heimat, 70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Ein beeindruckendes Dokument der Versöhnung, ein beeindruckendes Dokument auch des Willens, sich die Hände zu geben, auch die Hände zu reichen den Vertreiberstaaten. Roswitha, du hast es richtig gesagt, ich glaube, die Bedeutung dieses Dokuments ist noch bis heute noch nicht richtig erkannt worden. Das war in einer Zeit, in der das ja gar nicht üblich war, dass man sich auch bereit erklärt zur Versöhnung, dass man auch denjenigen, die einem nichts Gutes getan haben, dass man diesen Leuten auch die Hände reichen will, das war nicht üblich. Und wenn wir an die Ereignisse des Ersten Weltkriegs denken, an die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, dann war es eigentlich immer ein Revanche-Denken, ein Denken Auge um Auge, Zahn um Zahn und man im Prinzip, dass man sagt, okay, was du mir jetzt angetan hast, das will ich dir dann auch wieder irgendwann mal antun und ich sinne auf Revanche, auf Rache. Und insofern hat eigentlich die Charta der Heimatvertriebenen davon Abstand genommen und das in einer schweren Zeit, wo man ja noch ganz eng noch an die Ereignisse von 1945, 44, 45, 46, an die Jahre, in die schlimmen Jahre von Flucht und Vertreibung, ja noch, die standen einem ja noch ganz nah vor den Augen. Und von daher glaube ich, bedarf diese Charta der Heimatvertriebenen noch einer ganz neuen Betrachtung als Dokument des Friedens und der Versöhnung und ich glaube, das kann gar nicht oft genug betont werden. Ja, ich will jetzt auch in meinen Worten nicht so viel sagen. Ich freue mich nachher auf die Ausführungen von Josef Rickfelder zu diesem Thema, auch natürlich auf die Ausführungen von Herrn Schulmeister zur sicherlich auch sehr schwierigen Situation der Russlanddeutschen, die ja auch eine ganz, ganz lange Geschichte hat von den Verfolgungen unter Josef Stalin, letztlich aber auch viele Russlanddeutsche, die ja auch erst in den Jahren nach der politischen Wende dann den Weg zurück nach Deutschland auch gefunden haben. Also auch eine sehr bewegende, tragische teilweise, aber auch sehr interessante Betrachtung, glaube ich. Und ich denke, dass Herr Schulmeister uns dazu gleich auch etwas sagen kann. Ja, ich freue mich, dass wir hier alle zusammen sind. Ich wünsche uns eine besinnliche, eine angemessene Feierstunde und in diesem Sinne Ihnen alles Gute und ja, ich freue mich auf die weiteren Ausführungen. Vielen Dank.
Ich denke mal, dass jetzt ein Gedicht von Friedrich Nietzsche angebracht ist, das Alexandra Ridder gesprochen hat.
Vereinsamt von Friedrich Nietzsche. Die Krähen schreien und ziehen schwirrend flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du nah, vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmel sucht. Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüstenvogelton, versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien, wehe dem, der keine Heimat hat.
Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in dir ein, es ist soweit. Rootless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine and I find some peace of mind, yeah, yeah. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine and I find some peace of mind. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Feel my mighty blow, let these clouds lay low as I land with my feet on the ground and go, go, go. My destiny I need to know, chasing dreams, which way will I wind blow? Watching this, but I can't let go, just want to watch your kingdom grow. No one thing as I run up rainbows, my pain glows, only the insane know how to dance on the moon as the wolf cry moans. In the middle of the darkness I found my zone. You my love, I'm never alone. Even when you're so very far from home. Sag mir, wie lang wir noch hier stehen, bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen. Zeig mir, dass es anders geht. Lass uns zusammen singen, bis uns die Welt zu Füßen liegt. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Ich weiß genau, dass alles besser werden kann. Wenn ich ganz fest dran glaub, dann schaff ich es irgendwann. All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe.
Zum Tag der Heimat in Münster war extra ein Vorstandsmitglied des Bundes der Vertriebenen und Vorsitzender der Landesgruppe der Deutschen aus Russland aus Düsseldorf angereist, der uns aus der Lebensgeschichte seiner Volksgruppe berichtete, eine Geschichte, die uns Westdeutschen viel zu wenig bekannt ist und die uns oftmals dazu verleitet, von den Russen zu sprechen, weil sie auch vielfach untereinander Russisch sprechen. Und wir einfach nicht wissen, dass es den Deutschen in Russland nicht erlaubt war, in ihrer Muttersprache Deutsch zu sprechen. Begrüßen wir also Dietmar Schulmeister, der uns aus der Geschichte der Russlanddeutschen erzählt.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Möller, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie doch den Weg hierhin gefunden haben in diesen herausfordernden Zeiten. Besonders möchte ich mich aber bei Ihnen bedanken, Frau Möller, jetzt hoffe ich, kann man mich auch besser verstehen, weil Sie das Thema der Deutschen aus Russland, der Russlanddeutschen, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn die russlanddeutsche Geschichte ist auch bundesdeutsche Geschichte, die noch gar nicht so bekannt ist. In meinem Vortrag werde ich mich nur auf ein Schicksal der russlanddeutschen Geschichte konzentrieren, und zwar das der Wolgadeutschen. Wie Sie möglicherweise wissen, ist unter dem Begriff Russlanddeutsche sehr viel versammelt. Das sind Woliniendeutsche, Bessarabiendeutsche unter anderem auch, Schwarzmeerdeutsche und Kaukasusdeutsche. Nicht zu vergessen noch die Stadtdeutschen, die ja auch in St. Petersburg und Moskau gelebt haben und eine ganz andere Einwanderungsgeschichte hatten als die Wolgadeutschen. Denn wir, die Deutschen aus Russland, haben einen langen und beschwerlichen Weg hinter uns. Damit meine ich nicht die Strecke von fast 3000 Kilometern, die unsere Vorfahren einst zwischen hier und den Siedlungsgebieten an der Wolga zurücklegen mussten, oder die noch einmal 2.000 bis 3.000 Kilometer, die sie in die Verbannung in die Weiten Zentralasiens, nach Kasachstan und von dort wieder zurück nach Deutschland führten. Ich meine damit die bewegte Geschichte unserer Volksgruppe, die voller Höhen und Tiefen war. Am Anfang stand ein Aufbruch in der Hoffnung auf ein neues Leben in einer neuen Heimat. Angesichts einer nahezu menschenleeren Steppe, die man schließlich vorfand und erst mühsam urbar gemacht hatte, mag dort manche Erwartung und mancher Traum nicht in Erfüllung gegangen sein. Es war eine harte und beschwerliche Arbeit. Doch mit großem Fleiß, Mut und Geschick ist es unseren Vorfahren schließlich gelungen, blühende Kolonien an der Wolga zu schaffen. Dabei haben sich die Generationen hinweg ihre Sprache, ihr religiöses Bekenntnis und ihre Bräuche bewahrt. Aber bereits während des Ersten Weltkriegs hatte gerade ihre deutsche Kultur Anfeindungen und Diskriminierungen zur Folge. Man kann sich vorstellen, dass die ersten Siedler an der Wolga daher bedeutsamer war, dass ihnen infolge der russischen Revolution am 19. Oktober 1918 eine territoriale Autonomie und Status einer eigenen Volksgruppe zuerkannt wurde. Auch hiermit waren wiederum große Hoffnungen verbunden gewesen und zunächst schienen diese sich auch zu erfüllen. Die autonome Region an der Wolga war nicht nur überaus produktiv und trug unter Leitung des Wolgadeutschen Kommissariats, an dessen Spitze der spätere regierende Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, stand, der zuvor in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen war und dann die Wolgarepublik leitete. 1924 schließlich entwickelte sich die Wolgarepublik zur autonomen sozialistischen Sowjetrepublik. Nachdem Josef Stalin 1927 alleiniger Machthaber der Sowjetunion geworden war, wurde das Leben für die Deutschen der Wolgarepublik zunehmend schwieriger. Zwangskollektivisierung der Landwirtschaft und Bekämpfung der als Kulaken diffamierten wohlhabenden Bauern. Dies traf vor allem Deutsche.
Dietmar Schulmeister führte weiter aus.
In den 30er Jahren kam der Vorwurf hinzu, mit dem nationalistischen mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu sympathisieren. Die Rechte der Deutschen wurden immer mehr eingeschränkt. Und viele von ihnen als angebliche Spione inhaftiert. Die ursprünglich mit der Volga-Republik verbundenen Hoffnungen und Erwartungen wurden bitter enttäuscht. Wieder einmal für die Volga-Deutschen. Das Schlimmste stand den über 1,5 Millionen Deutschen, die in der damaligen Sowjetunion, in der autonomen Volga-Republik, aber auch auf der Krim, in Bessarabien, im Kaukasus, am Bug oder am Schwarzen Meer lebten, aber erst noch bevor. Als die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einfiel, wurde den Deutschen und Russland kollektiv eine Zusammenarbeit mit dem Feind unterstellt. Stalin ließ die deutschen Siedlungsgebiete auf der Krim und im Südkaukasus räumen und veranlasste mit seinem Dekret vom 28. August die Auflösung der Volga-Republik. Rund 970.000 Deutsche wurden infolgedessen unter brutalen Umständen in die Gebiete hinter dem Ural und nach Zentralasien verbannt. Damit einhergingen nicht nur das Verbot der deutschen Sprache und der Pflege deutscher Kultur, sondern auch vor allem Hunger, Elend und die Zwangsarbeit in der sogenannten Trutarmee, Arbeitsarmee. Unter härtesten Bedingungen. Von dem 100.000-fachen Leid und der Verzweiflung einmal ganz abgesehen. Um den Abtransport einer so großen Zahl von Menschen reibungslos und ohne Widerstand durchführen zu können, hatte man den Betroffenen die Rückkehr in ihre früheren Wohnorte vorgegaukelt. In Wirklichkeit aber wurden sie in den Norden europäischen Teils der UdSSR in die Steppe verschleppt und wegen Verrats der sozialistischen Heimat und engster Kollaboration mit dem Naziregime vielfach zu lebenslanger Verbannung und Zwangsarbeit verurteilt. Der Transport erfolgte in von außen verriegelten Güterwaggons ohne sanitäre Einrichtungen, in die bis zu 120 Personen zusammengepfercht wurden. Die Sterblichkeitsrate lag in einigen Waggons bei 30-40%. Anna Staub erzählt ihre Geschichte. Nach wochenlanger schlimmer Fahrt, zusammengepfercht in Viehwaggons, kamen wir Ende 1941 im Ural an. Ich war, wie viele so andere, unterwegs schwer krank geworden. Wagte jedoch nicht, das bei den Kontrollen zu sagen, um nicht aus dem Transportzug weggeholt zu werden. Da hieß es, die Zähne zusammenbeißen und aushalten, wenn es auch viele mit dem Leben bezahlen mussten. Nach einer Fahrt, die sich ewig zu ziehen schien, erreichten die Züge nach einem, zwei oder gar drei Monaten die Bestimmungsorte. Überall, wo wir hinkamen, wurden wir beschimpft. Wir wären die Kriegstreiber, wir hätten die russischen Männer in den Tod getrieben, schrien die Weiber. Der Hass war so groß, es schien, als sei ein friedliches Zusammenleben nie mehr möglich wie zu Hause in der Ukraine gewesen. Warum? Warum müssen wir die Rechnung für diesen Krieg alleine bezahlen? Fragten wir uns. So beschreibt eine Russlanddeutsche ihre Gefühle, die im Zuge der Repatriierung von 1000 Landsleuten aus Deutschland nach Sibirien in den Norden der Sowjetunion deportiert wurde.
Ich will den spannenden Vortrag von Dietmar Schulmeister nicht unterbrechen. Nur kurz, ich habe in Münster einige Russlanddeutsche kennengelernt. Alles sehr bescheidene, zurückhaltende Menschen, die ein ähnliches Schicksal zu beklagen hatten wie viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Aber ich denke, in vielen Fällen grausamer und kaum erzählbar.
Wie die anderen Sondersiedler auch mussten die Repatriierten regelmäßig bei der Sonderkommendatur melden. Die Kommandanten genossen Rechte wie Gutsbesitzer in der Zeit der Leibeigenschaft. Für einen Besuch im Nachbardorf ohne Erlaubnis des Kommandanten gab es 10 Tage Arrest. Für eine Reise über die Grenzen des Gebiets hinaus drohte eine Strafe bis zu 20 Jahren Zuchthaus. Lassen Sie mich noch einen Zeitzeugenbericht von Peter Dück, der letztes Jahr leider verstorben ist, vortragen. Ich war 6 Jahre alt, als nach dem Vater auch die Mutter in die Arbeitsarmee einberufen wurde. Erst als Erwachsener habe ich wirklich den großen Kummer unserer Mütter verstanden, die man auf Ochsenschlitten setzte, um sie zur Eisenbahnstation wie zu einer Hinrichtung zu schicken. Wir liefen lange hinterher und weinten laut. Die Mütter fuhr man fort und die Kinder blieben ganz ohne Aufsicht. 15 kleine Jungen im Alter von 5 bis 12 Jahren trieb man in eine Erdhütte, wo wir auch einige Jahre leben mussten. Es gab weder Heizung noch Essen. Für eine Woche gab es 200 Gramm Getreideabfälle aus der Kolchose, damit die Fritzen schneller verreckten. Bald zerriss die ganze Kleidung und wir lebten völlig nackt. Um die Nacktheit zu bedecken, wurden Lappen umgebunden. Im Winter wurde reihum das getragen, was bei einem von uns übrig geblieben war. Und man ging über die Dörfer und bat um Almosen, die dann unter uns aufgeteilt wurden. Viele starben, andere erfroren und manche wurden von den Steppenwölfen zerrissen. Wie wir in jenen Jahren lebten, kann man sogar jetzt nicht erzählen. Meine Mutter kehrte erst nach 7 Jahren zurück. Und über den Vater wissen wir bisher nichts. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Wolgadeutschen mit der Wehrmacht kollaboriert hätten. Die Deutschen in Russland hatten daher ihr schlimmes Schicksal ereilt, ohne dass sie etwas dafür konnten. Sie traf weder eine Schuld noch eine Teilschuld oder irgendwie eine Mitverantwortung an den Verbrechen des Naziregimes. John F. Kennedy sagte einmal, es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen hat. Für die Deutschen aus Russland gilt es allemal. Das Leid der deutschen Frauen und Kinder in den Kriegsjahren und danach sind wohl das düstere Kapitel der traumatischen Geschichte der Russlanddeutschen. Tausende Kinder blieben elternlos zurück. Sie bekamen keine Lebensmittel zugeteilt und mussten sehen, wie sie überlebten. Wenn sie Glück hatten, versuchten andere deutsche Frauen, ihnen eine Bleibe zu geben. Niemand hat erzählt, wie viele Kinder, deren Mütter in Rüstungswerken und in den Wäldern des Nordens arbeiteten, an den sibirischen Wegen auf der Suche nach etwas Brot erfroren. Die inzwischen bereits verstorbene Aussiedler Irina Stauch aus Berlin berichtete von einem haarsträubenden Fall, der damals eher Normalität war. Ich kenne eine Frau, die 6 Kinder hatte. Sie musste auch in die Truttarmee. Als sie zurückkam, waren alle 6 erfroren. Alle. Die Frau hat den Verstand verloren. Unzählige Familientragödien spielten sich ab, die noch lange nach dem Krieg fortwirken. Tamara Beller aus Berlin, damals noch ein Kind, erinnert sich an den Tag, als ihre Mutter in die Arbeitsarmee musste, wobei der Vater schon seit Monaten fort war. Spät im Herbst 1942 kamen 2 Männer in Uniformen mit einem Schlitten, ohne jede Vorwarnung. Und danach haben wir von unserer Mutter lange nichts mehr gehört. Sie hat so schrecklich geschrien. Die Männer haben sie auf den Schlitten festgebunden. Wir sind noch hinterhergelaufen.
Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Die Sonne nimmt den Tag auf ihre Reise mit. Und dann erwacht das Leben hier bei Nacht. Wir lieben unser Land, weil es uns gefällt, begrüßen Gäste aus der ganzen Welt.
Hallo, guten Abend, Deutschland, und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland, ich lebe hier, weil ich dich mag.
Und geht es irgendwann mal wieder nicht so gut, gemeinsam kriegen wir das wieder hin.
Dein Herz ist ziemlich stark und darum habe ich Mut, auch wenn ich von Natur aus skeptisch bin.
Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Nach einer schlimmen Zeit, da wurdest du geteilt. Die Narbe, sie entstellte dein Gesicht. Sie ist nun verheilt und darum bitte ich dich, mach solche Fehler in der Zukunft nicht.
Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Ich beziehe die Zeitung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Volk auf dem Weg. In jedem Jahr am 5. September gibt es eine zentrale Gedenkfeier der Landsmannschaft der Russlanddeutschen auf dem Gelände des Grenzdurchgangslagers Friedland. Mir ist der Name noch aus einer Zeit bekannt, nachdem Konrad Adenauer es geschafft hatte, in den 50er Jahren mit der russischen Regierung die Entlassung deutscher Kriegsgefangener zu bewirken. Aus der Volksgruppe der Deutschen aus Russland sind uns eigentlich nur wenige bekannte Prominente bekannt. Die Sängerin Helene Fischer, die Boxerin Regina Halmich oder Ina Menzer, das Schauspielerehepaar Wargentin oder der Projektleiter Jakob Fischer, der vor einigen Jahren in der Rüstkammer des Rathauses eine Ausstellung über die Volksgruppe der Deutschen aus Russland organisiert hatte. Noch zum Schluss Haben Sie eigentlich schon die Heimatmilch von Tuffy probiert? Sie wissen doch, ich sammle alles, wo irgendwo Heimat draufsteht. Und so bin ich froh, dass wir jetzt in der Heimat unterwegs sein können, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. So, das war's mal wieder für heute. Am Mikrofon mit Manuskript Roswitha Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo auf Antenne Münster. Wie immer an jedem ersten Sonntag im Monat, das ist der 6. Dezember, Nikolaus. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Ihre Roswitha Möller.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runterta, ta ta. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute. Sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit ist das Einzige, was zählt.